Bausteine für Klimareparationen.
Just Transition jetzt.
Eine Reihe über Verantwortung, Gerechtigkeit und die Frage, wie wir auf die Klimakatastrophe reagieren. Veröffentlicht vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Brauchen wir Klimareparationen? Die Klimakatastrophe ist zutiefst ungerecht. Sie betrifft nicht alle gleichermaßen und nicht alle haben gleich viel zu ihr beigetragen. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die historisch und strukturell verantwortlich sind. Länder, Unternehmen und Einzelpersonen. Sie haben von emissionsintensiver Produktion, von Konsum und von Wirtschaftswachstum profitiert und tun es bis heute. Deutschland zum Beispiel. Rund 3% der weltweiten historischen Emissionen. Bei weniger als 1% der Weltbevölkerung. Durch jahrhundertelange Industrialisierung und koloniale Ausbeutung konnte Deutschland großen Reichtum und technologische Kapazitäten aufbauen und verfügt heute über die finanziellen Mittel, um sich an die Folgen der Klimakatastrophe anzupassen. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die die Hauptlast der Krise tragen. Gemeinschaften, Länder und Ökosysteme im globalen Süden. Kamerun zum Beispiel hat nur etwa 0,2% der historischen Emissionen verursacht und ist dennoch mit verheerenden Auswirkungen konfrontiert. Überschwemmungen, Dürren, der Verlust von Lebensgrundlagen und Biodiversität. Gleichzeitig fehlen die Ressourcen, um sich daran anzupassen oder sich davon zu erholen. Wenn wir über Klimareparation sprechen, geht es um mehr als ungleiche Emissionen. Der Wohlstand und die Stabilität Deutschlands sind eng verbunden mit der Ausbeutung anderer Regionen, etwa Kamerun. Durch Kolonialismus, durch Rohstoffabbau, durch unfaire Handelsbeziehungen und neokoloniale Wirtschaftsstrukturen. Die daraus gewonnenen Rohstoffe, Arbeitskräfte und Ressourcen haben direkt zur Industrialisierung und zum Wohlstand Europas beigetragen. Während die ehemals kolonialisierten Länder strukturell benachteiligt, verschuldet und abhängig blieben. Die Anfälligkeit Kameruns für die Klimakatastrophe ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis historisch gewachsener Ungleichheiten, das Ergebnis von Enteignung, von Ressourcenausbeutung und von bewusster Unterentwicklung. Und dieselben Systeme entscheiden bis heute, wer unter der Klimakatastrophe leidet und wer von ihr profitiert. Die Grenze verläuft nicht nur zwischen reichen und armen Ländern. Sie verläuft auch innerhalb von Gesellschaften. Entlang von Klassenunterschieden, Geschlechterhierarchien, rassistischen Strukturen und anderen sich überschneidenden Formen der Unterdrückung. Marginalisierte Gruppen, darunter Frauen, indigene Völker, Schwarze und andere rassistisch diskriminierte Gemeinschaften, Menschen, die behindert werden und Haushalte mit niedrigem Einkommen, sind oft am wenigsten für Emissionen verantwortlich und gleichzeitig am stärksten von den Folgen betroffen. Bausteine für Klimareparationen. Klimareparationen sind keine Wohltätigkeit und keine Hilfe. Sie sind notwendig. Erstens, um weitere Ungerechtigkeit zu verhindern und Verantwortung zu übernehmen, durch die Umverteilung von Ressourcen, Macht und Entscheidungsgewalt an die am stärksten Betroffenen. Zweitens, um die Ursachen der Krise anzugehen, historische Verantwortung, strukturelle Ungleichheit und systemische Ausbeutung. Und drittens, als Kernstück globaler Gerechtigkeit. Und als Voraussetzung für einen Heilungsprozess zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Laut Maxine Bouquet bestehen Klimareparationen aus 3 zentralen Elementen. Eine Entschuldigung, eine Entschädigung und die Garantie der Nichtwiederholung. Eine Entschuldigung erkennt den verursachten Schaden an und übernimmt Verantwortung. Eine Entschädigung, ob finanziell oder materiell, gibt diese Anerkennung Gewicht. Und die Garantie der Nichtwiederholung verpflichtet zu strukturellen Veränderungen, die eine Fortsetzung der Ungerechtigkeit verhindern. Um diese Elemente greifbar zu machen, haben wir 6 Bausteine für Klimareparationen identifiziert. Mit Blick auf die deutsche Klimazivilgesellschaft sehen wir Klimareparationen als ein fehlendes Bindeglied für ein umfassendes Verständnis von Klimagerechtigkeit. Trotz wachsendem Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Klimakatastrophe, Kolonialismus und Rassismus gibt es bisher nur wenige zugängliche Materialien, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Dieses Projekt setzt genau hier an. Es macht das Thema verständlich und zugänglich und verbindet Klimareparationen mit Fragen von Gerechtigkeit, Verantwortung und systemischem Wandel. Und du hörst jetzt einen dieser Bausteine.
Über dieses Factsheet. Dieses Factsheet zeichnet die Ursprünge des Begriffs Just Transition von Arbeitskämpfen bis hin zu Klimaverhandlungen nach und ordnet ihn in den Kontext von Klimareparationen ein. Dabei verbindet es historische und aktuelle koloniale Ausbeutung, Ungleichheit und unternehmerischen Missbrauch mit Transitionsdebatten und hebt dabei die Verantwortung Deutschlands und die zentrale Rolle der Gemeinschaften des globalen Südens bei der Neugestaltung der globalen politischen Ökonomie hervor. Dabei verbindet es historische und aktuelle koloniale Ausbeutung, Ungleichheit und unternehmerischen Missbrauch mit Transitionsdebatten und hebt dabei die Verantwortung Deutschlands und die zentrale Rolle der Gemeinschaften des globalen Südens bei der Neugestaltung der globalen politischen Ökonomie hervor. Verfasst wurde es von Roland Ngnam, Projektmanager für Klimagerechtigkeit und sozioökologische Transformation bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Johannesburg. Zu seinen Hauptinteressen zählen postwachstumsorientierte Zukunftsvisionen, indigenes Wissen, Philosophie und Kunst. Der Begriff Gerechtigkeit in den Klimaverhandlungen. Hintergrund und Ursprünge. Der Begriff Just Transition, englisch gerechter Wandel, entstand in den 1970er Jahren in der Umweltbewegung der nordamerikanischen ArbeiterInnen. In dieser Zeit wurde durch die Verschmelzung des Marktkapitalismus mit dem Finanzkapitalismus auf Kosten der ArbeiterInnen und der Umwelt immer größere Gewinne erzielt. Die daraus resultierenden Arbeitskämpfe der zumeist schwarzen oder lateinamerikanischen ArbeiterInnen wurden irrtümlich der Umweltgerechtigkeitsbewegung zugeordnet. In diesem Sinne diente diese erste Erscheinung von Just Transition jedoch eigentlich dem Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der ArbeitnehmerInnen. Im Jahr 1988 kündigten die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, und das Umweltprogramm der Vereinigten Nationen, UNEP, Pläne zur Gründung eines Weltklimarats, IPCC, an. Eines Gremiums mit der Aufgabe, wissenschaftliche Bewertungen des Klimawandels, seiner potenziellen Risiken und Auswirkungen auf die Welt zu veröffentlichen und Wege aufzuzeigen, wie die schlimmsten Auswirkungen gemildert werden können. Diese Ankündigung motivierte zahlreiche Organisationen, sich auf der COP zu treffen, um sicherzustellen, dass die Forderungen und Standpunkte der Bevölkerung in die Agenda des IPCC aufgenommen werden. Ein Jahr später gründeten diese Organisationen ein Netzwerk, um die Zusammenarbeit und die politischen Positionen zu koordinieren. Das Climate Action Network, CAN. Ihre Bemühungen um eine gemeinsame Stimme wurden noch verstärkt, als die Generalversammlung der Vereinigten Nationen 1990 das Rahmenkonvention der Vereinigten Nationen über Klimaänderungen, UNFCCC, schuf. Auf der COP15 in Kopenhagen im Jahr 2019 stellte das CAN den Slogan Systemwandel statt Klimawandel vor. Ein lautstarker Ruf nach Gerechtigkeit im Rahmen der Bemühungen, die globale politische Wirtschaft weg von fossilen Brennstoffen zu entwickeln. Die Forderung nach Klimagerechtigkeit entwickelte sich von einer Randforderung zu einem zentralen Anspruch, der die Umgestaltung der gesamten globalen politischen Wirtschaft beinhaltete. Die Forderung nach Klimagerechtigkeit entwickelte sich von einer Randforderung zu einem zentralen Anspruch, der die Umgestaltung der gesamten globalen politischen Wirtschaft beinhaltet. Die meisten Arbeitnehmerorganisationen analysierten den COP-Prozess jedoch unter dem Blickwinkel Arbeitsplätze versus Klima. Sie erkannten, dass die globalen Dekarbonisierungsbemühungen das Potenzial hatten, ihre derzeitigen materiellen Lebensbedingungen zu gefährden. Die Gewerkschaften eigneten sich den Begriff Just Transition an und fokussierten sich dabei auf Prinzipien wie Fairness, Gleichheit, Gerechtigkeit und Transparenz. Die Formulierung Just Transition wurde in die Präambel des Pariser Abkommens COP21 aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Erfordernisse einer Just Transition der Erwerbsbevölkerung und der Schaffung von menschenwürdiger Arbeit und hochwertigen Arbeitsplätzen im Einklang mit den national festgelegten Entwicklungsprioritäten. Definition der Just Transition. Wie die obigen Ausführungen zeigen, ist Just Transition ein umstrittener Begriff. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO 2015 definiert Just Transition als Ökologisierung der Wirtschaft in einer Weise, die für alle Betroffenen so fair und inklusiv wie möglich ist und die darüber hinaus Möglichkeiten für menschenwürdige Arbeit schafft und niemanden zurücklässt. Der Internationale Gewerkschaftsbund, IGB, seinerseits definiert Just Transition als einen Sektor-, Regionen- und wirtschaftsweiten Prozess, der die Pläne, Strategien und Investitionen hervorbringt, damit jeder Mensch sozialen Schutz genießt, alle Arbeitsplätze menschenwürdig sind, die Emissionen niedrig oder gleich null sind, die Armut beseitigt wird und die Bevölkerung sich entfalten kann und widerstandsfähig ist. Sie fügt hinzu, Just Transition umfasst sowohl Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen des Verlusts von Arbeitsplätzen und Existenzgrundlagen auf ArbeitnehmerInnen, als auch Maßnahmen zur Schaffung neuer, emissionsarmer und menschenwürdiger Arbeitsplätze. Diese Definitionen zielen alle auf den Schutz der ArbeitnehmerInnenrechte innerhalb der Reformen, die im Zuge der Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft zu erwarten sind. Gleichzeitig gibt es auch ein wachsendes Bestreben, Gemeinschaften und Menschen stärker einzubeziehen. Die Nationale Planungskommission Südafrikas definiert Just Transition als eine Reihe sozialer Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Arbeitsplätze und den Lebensunterhalt der ArbeitnehmerInnen zu sichern, wenn sich die Wirtschaft auf eine nachhaltige Produktion umstellt, wozu neben anderen Herausforderungen auch die Abschwächung des Klimawandels und der Schutz der biologischen Vielfalt gehören. Eine weitere Definition, diesmal von der Klimarahmenkonvention der Vereinigten Nationen, beschreibt Just Transition als den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft so zu gestalten, dass er fair und inklusiv ist, um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Zu den Definitionen von Just Transition lassen sich zwei übergreifende Aussagen treffen. Erstens wird Just Transition, wie sie von Gewerkschaften und internationalen Konferenzen wie der COP konzipiert wird, durch eine Reform des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit in einer Weise vorangetrieben, die die ArbeitnehmerInnen schützt. Während die Prozesse am Arbeitsplatz und in der Industrie oft durch Profitinteressen des Kapitals definiert und manchmal untergraben werden. In diesem Zusammenhang haben wir Fälle erlebt, in denen Gewerkschaften gegen Initiativen für Just Transition gearbeitet haben. Ein anschauliches Beispiel dafür sind die Beschäftigten des Energiesektors in Südafrika und vielen anderen Ländern, die sich gegen die Schließung von Kohlekraftwerken wehren. Diese ArbeitnehmerInnen sehen die Dekarbonisierung heute als Risiko für ihren Arbeitsplatz, ihre Rentenfonds und sogar für ihr Überleben. Zweitens scheint die Idee der wiedergutmachenden oder wiederherstellenden Gerechtigkeit, Reparative Restorative Justice, weder für die COP noch für die gewerkschaftlichen Bemühungen um Just Transition unmittelbare Priorität zu haben. Vielmehr sind die derzeitigen Initiativen stark zukunftsorientiert, wobei die Verfahrens- und Verteilungsgerechtigkeit, Procedural Distributive Justice, den unmittelbaren oder dringendsten Schwerpunkt bildet. Hier zeigt sich eine große Kluft zwischen ArbeitnehmerInnen und NGOs, die nicht direkt mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Letztere haben in der Regel eine umfassendere Vorstellung davon, wie Just Transition aussehen sollte, wie beim Cochabamba-Moment zu sehen war. Es ist wichtig, dass die Bemühungen um einen Umgang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sowohl die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit als auch die strukturellen Ungerechtigkeiten innerhalb der vorherrschenden sozioökonomischen Institutionen angehen, um eine politische Wirtschaft zu erreichen, die für alle gerecht ist. Dementsprechend zielen die Aktivitäten der NGOs oftmals auf die Beantwortung von Fragen wie: Warum gibt es Klimaungerechtigkeit? Wer sind die VerursacherInnen und wer die Opfer? Wie lassen sich Wiedergutmachung und Wiederherstellung sicherstellen, sowohl während als auch nach den entsprechenden Unternehmungsaktivitäten? Kann oder sollte ein reformiertes Unternehmen einfach weitermachen, als ob alle Sünden der Vergangenheit vergeben wären? Was sollte getan werden, damit sich Fälle von Fehlverhalten nicht wiederholen? Wie können wir denjenigen, denen Unrecht widerfahren ist, Gerechtigkeit widerfahren lassen? Wie definieren wir die Justiziabilität von sozialökologischen Verbrechen? Verknüpfung von Just Transition und Klimagerechtigkeit. Historische und aktuelle Missstände. Das Abkommen der Völker von Cochabamba erinnert die Welt daran, dass der globale Norden seit Jahrhunderten natürliche Ressourcen und freie Arbeitskräfte aus dem globalen Süden abschöpft. In diesem Sinne ist der globale Norden der Hauptverursacher von Unjust Transition, Klimaungerechtigkeit und Klimawandel. Thomas Piketty stellte in A Brief History of Equality fest, dass die Entwicklung der Wohlstandsunterschiede zwischen den Ländern zwei Hauptperioden großer Divergenzen aufzeigt. 1820 bis 1950 und dann 1950 bis 1980. Die erste Periode, das heißt die industrielle Revolution, führte überall auf der Welt zu tiefgreifenden soziokulturellen und ökonomischen Veränderungen. Im globalen Süden vor allem zur Enteignung der Bevölkerung im großen Stil. Die Expansionsbestrebungen der Imperien verlagerten die Grenzen Europas einseitig bis ans Ende der Welt. Die Briten prägten die Redewendung »The sun never sets on the British Empire«, um die schiere Größe ihres Reiches zu erklären. Die äußeren Bereiche des Imperiums wurden umgestaltet, um den Interessen des globalen Kerns zu dienen. Wie Prometheus wurde der merkantile Kapitalismus durch die Erfindung der Dampfproduktion entfesselt, ein Gott des Feuers, der endlose Mengen an Rohstoffen und Arbeitskräften verschlang. Er erforderte riesige Kohlegruben, ausgedehnte Monokulturen und die Bereitstellung von billigen Arbeitskräften. Darüber hinaus erhob sich der Mensch in dieser Zeit von einem unter vielen lebenden Organismen zur Spitze der Nahrungskette. Damit wurde aus dem Biozän das Anthropozän. In der zweiten Periode nach dem Zweiten Weltkrieg, 1950 bis 1980, die mit dem Industriekapitalismus beginnt und schließlich in den Finanz- und Technologiekapitalismus übergeht, erleben wir einen hyperanthropozentristischen Prometheanismus. Die Verschmelzung von Land, Arbeit, Kapital und in jüngster Zeit Informations- und Kommunikationstechnologie in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Der Raubbau an der Natur, die Zerstörung von Urwäldern und die Verschmutzung von Gewässern wurden normalisiert, um Supermärkte, Juweliergeschäfte, Modegeschäfte, Verkehrssysteme, Datenzentren und eine endlose Reihe von Anwendungen auf unseren Mobiltelefonen zu beliefern. Laut dem World Inequality Report besitzen die obersten 10% der reichsten Menschen auf der Welt über 76% des Reichtums. Die Reichen sind die größten Verbraucher von Wasser, Mode, Schmuck, Autos, Flügen und Rindfleisch, das heißt Superemittenten von CO2. Diese Gruppe ist für mehr als 50% der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Die unteren 50% leben unter prekären Bedingungen in den gefährlichsten Teilen der Welt. Die Ärmsten besitzen gerade einmal 8,5% des Wohlstands und sind für etwas mehr als 12% der CO2-Emissionen verantwortlich. Viele von ihnen schuften unter unmenschlichen Bedingungen um billiges Getreide, billige Mode, billiges Rindfleisch und billige Elektronik für den globalen Norden zu produzieren. Mit seinem Reichtum, seiner Macht und seiner Position eignet sich der globale Norden systematisch die Ressourcen des globalen Südens an. Wie der ghanische Präsident Kwame Nkrumah bei der Gründung der Organisation für Afrikanische Einheit im Jahr 1963 sagte, war Afrika jahrhundertelang die Milchkuh der westlichen Welt. Es war unser Kontinent, der westlichen Welt geholfen hat, ihren Reichtum zu schaffen. Umweltverschmutzungen, Machtmissbrauch und Korruption im Zusammenhang mit großen Öl- und Gasprojekten in Afrika sind allgemein bekannt. Sie dauern schon seit Jahrzehnten an. Die Enteignung von angestammtem Land ist weit verbreitet und der Modus operandi für die Enteignung dieser Gebiete ist immer derselbe. Regierungsbeamte in weit entfernten Hauptstädten nutzen Gesetze, um indigene Gemeinschaften von ihrem Land zu vertreiben, damit Förderprojekte von weit entfernten Unternehmen des globalen Nordens durchgeführt werden können. wenn die lokalen Gemeinschaften gegen die Willkür ihrer Regierung oder gegen das Fehlen einer angemessenen Entschädigung protestieren, werden Armee und Polizei eingesetzt, um die Menschen in die Unterwerfung zu prügeln. Der globale Süden ist auch die Müllhalde des globalen Nordens. Da der globale Norden viel mehr Abfall produziert, als seine Mülldeponien aufnehmen können, exportiert er einen Großteil davon in andere Länder. Früher kaufte China einen Teil davon, um seine Kraftwerke zu befeuern. Mit dem Wachstum seiner Wirtschaft nimmt das Land jedoch immer weniger davon ab. Andere Länder wie Ghana erhalten tonnenweise Elektronikschrott, den verzweifelte arbeitslose Jugendliche an Orten wie Agbog Blockchi zerlegen, um wertvolle Bestandteile wie Kupfer und Gold zu gewinnen. Die rudimentären Methoden, die sie dabei anwenden, führen natürlich zu einer erheblichen Quecksilber- und Arsenverschmutzung der Wassersysteme. Ähnlich wie Ghana zahlen auch viele andere afrikanische Länder einen hohen Preis dafür, dass sie den Müll des globalen Nordens, gebrauchte Autos, Kleidung, Elektronik und so weiter annehmen. Deutschlands Rolle und Verantwortung. Analysen der historischen und aktuellen CO2-Emissionen zeigen, dass Deutschland für etwa 3% der 2,5 Billionen Tonnen CO2 verantwortlich ist, die seit 1850 in die Atmosphäre gelangt sind. Deutschland ist damit der sechstgrößte historische Eminent von CO2. Kurz nach der deutschen Reichsgründung spielte Preußen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Dampftechnologien sowie bei der Beschlagnahmung von menschlichen und Umweltressourcen des globalen Südens. Insbesondere bei der Kongo-Konferenz von 1884 bis 1885. Ereignisse, die die Klimaungerechtigkeit und die Freisetzung von CO2 erheblich beschleunigten. Die neue politische Einheit und die modernen Eisenbahnlinien gaben Deutschland die nötigen Mittel, um im ganzen Land schwere Industrie- und Fertigungskapazitäten aufzubauen. Um 1900 war Deutschland die größte Volkswirtschaft in Europa und ein führender Hersteller von Stahl, Eisenbahnmaterial, Autos und Chemikalien. Der Aufstieg Deutschlands wurde zum einen durch die reichlichen Vorräte an Stein und Braunkohle, zum anderen durch die Kolonialgebiete begünstigt, die Produktionsprozesse und die städtischen Zentren mit Rohstoffen versorgten. Angetrieben vom Ehrgeiz des Großreichs, das zu erobern, was als Terra Nullius galt, erhob Deutschland Anspruch auf das heutige Kamerun, Namibia, Tansania, Togo und Ruanda. In Kamerun enteigneten deutsche Interessen 264.000 Hektar der fruchtbarsten Gebiete um den Kamerunberg. Dieser Teil des Regenwalds im großen Kongo-Becken wurde gerodet, um Bananen, Kautschuk, Kaffee, Tee und andere tropische Nutzpflanzen anzubauen. In den gerodeten Gebieten gingen Insektenarten, Tiere und Pflanzenarten für immer verloren. Auf den Plantagen wurden ZwangsarbeiterInnen eingesetzt. Desertation wurde von Kommandanten wie Freiherr von Soden, Jesko von Puttkammer und Hans Dominik mit Auspeitschen, Hängen, Vergewaltigung und sogar mit dem Ertränken der Babys von Deserteuren bestraft. In einem Fall, über dessen Brutalität dem deutschen Parlament berichtigt wurde, steckte Hans Dominik über 30 Bakoko-Babys in Körbe und ertränkte sie in einem Fluss. Zwischen 1850 und 1970 gehörte Deutschland zusammen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich stets zu den drei größten CO2-Emittenten der Welt. Obwohl Deutschland Anstrengungen zur Dekarbonisierung seiner Wirtschaft unternommen hat, Deutschland stößt derzeit weniger CO2 aus als die USA, China, Indien, Japan, Russland, Brasilien und Indonesien, ist Deutschland immer noch der größte CO2-Emittent in Europa. Im Jahr 2023 hat Deutschland fast 824 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, was einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausstoß von 8,9 Tonnen CO2 entspricht. Das ist mehr als doppelt so viel wie das nächstgrößte Land, Frankreich. Die wichtigsten Energiequellen sind nach wie vor Öl, Gas und Kohle. Die Abhängigkeit von Gas hat dazu beigetragen, dass nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine neue Investitionen in die Öl- und Gasexploration im globalen Süden getätigt werden. Wie und wo Just Transition stattfinden muss. Umweltzerstörung macht nicht an internationalen Grenzen Halt. Die Zerstörung in einem Land wird zu einer Belastung für den gesamten Planeten. Der Planet verfügt über ein CO2-Guthaben, das vom gesamten Globus aufgebraucht wird. Das unverantwortliche Verhalten einiger, gepaart mit dem Wahn anderer, die auf die unbewiesene Fähigkeit des Planeten zur Selbstheilung vertrauen, führt dazu, dass wir den Kredit sehr schnell aufbrauchen. Daher bedarf es einer globalen Anstrengung für Just Transition. Allerdings müssen einige Menschen und Nationen eine größere Last der dringenden notwendigen Korrekturen tragen. Die G20-Volkswirtschaften zum Beispiel sind die größten Emittenten von anthropogenem CO2 seit 1850. Innerhalb dieser Gruppe haben die G7-Länder, das heißt die USA, Kanada, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Italien und Japan, sowie China eine noch größere Verantwortung für die historischen anthropogenen CO2-Emissionen. Der Konsens über den effizientesten Weg zur Lösung des Klimawandels besteht in der Umsetzung des Ziels des Pariser Abkommens, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad und, falls dies nicht gelingt, auf 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um dies zu erreichen, müssen die Staaten einen gemeinsamen, aber differenzierten Ansatz zur Verringerung ihrer CO2-Emissionen verfolgen, über den sie in ihren national festgelegten Beiträgen, den Nationally Determined Contributions, NDCs, berichten müssen. Gemeinsame, aber differenzierte Ansätze bedeuten, dass die größten Verschmutzer die größten NDCs erbringen müssen. Das Wissen über nachhaltige Technologien und Ressourcen sollten sie an die Opfer der historischen Zerstörung weitergeben. Leider sind die internationalen Prozesse nach wie vor so vage und wieder einmal schieben die Länder des globalen Nordens den größten Teil der Verantwortung durch Ausgleichsmechanismen auf die ärmeren Länder ab. Auch die ärmeren Länder müssen auf saubere Energiequellen umsteigen. Außerdem müssen sie sich an die negativen Auswirkungen des Klimawandels anpassen. Leider müssen die Länder, die seit Jahrhunderten Opfer von Kolonialismus und Neokolonialismus sind, nun erhebliche Teile ihrer Staatsunterhalte für den Erwerb erneuerbarer Energiequellen und die Anpassung an den Klimawandel umwidmen, weil die größten CO2-Emittenten die Sache immer wieder auf die lange Bank schieben. Diese unjust transitions, die ihnen von den reichen Nationen aufgezwungen werden, können nicht fortgesetzt werden, wenn diese Länder noch das Ziel haben, andere Kämpfe zu gewinnen, wie die Beendigung des Hungers, den allgemeinen Zugang zu Bildung, den Anschluss der Haushalte an Wasser- und Stromleitungen und die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Straßen und Wohnungen. Aus diesem Grund brauchen wir Just Transitions. Was muss geschehen, um Just Transitions zu beschleunigen? Alle Länder müssen die Umsetzung des Pariser Abkommens beschleunigen. Die Umsetzung regionaler NDCs ist bereits im Gange. Die EU hat zum Beispiel den Klimaplan Fit for 55 angenommen, der vorschlägt, die Emissionen der Region bis 2030 auf 55% unter das Niveau von 1990 zu senken. Die Afrikanische Union hat 2 Afrika-Klimagipfel organisiert, um für Schuldenerlass, Zugang zu mehr Finanzmitteln, Technologietransfer und Zusammenarbeit bei grünen Technologien zu werben. Eine notwendige Voraussetzung für globale Maßnahmen sind multilaterale Institutionen, die funktionieren. Just Transition kann nicht in einem internationalen Raum stattfinden, in dem multilaterale Prozesse nicht funktionieren. Ohne diese unabdingbare Voraussetzung ist jeder internationale Prozess zum Nihilismus und politischen Determinismus verurteilt. Wenn wir die globalen Institutionen so gestalten, dass sie wieder die ihnen gebührende Rolle spielen, müssen wir auch die folgenden wichtigen Korrekturen vornehmen. Erstens, obwohl eine Koalition von Ländern des globalen Nordens eine Reihe von Just Energy Transition Partnerships, JETPs, auf den Weg gebracht hat, zum Beispiel in Südafrika, Indonesien, Vietnam, Senegal, ist die Realität, dass diese Abkommen immer noch auf asymmetrischen Beziehungen von Ausbeutung und Verschuldung beruhen. Ohne umfangreiche Geld- und Ressourcentransfers aus dem globalen Norden in den globalen Süden wird es keine echte Just Transition geben. Im Falle Senegals zum Beispiel, das ein ungewöhnlicher Ort für eine solche Beziehung ist, kann die Entscheidung, die Partnerschaft zu unterzeichnen, nicht von der Entdeckung von Öl und Gas vor den senegalischen Küsten losgelöst betrachtet werden. In Südafrika beruhen die JETPs hauptsächlich auf Darlehen. Die Bindung eines Landes an hohe langfristige Kredite kann nicht als gerecht bezeichnet werden, sondern entspricht eher dem historischen Vorgehen des Raubbaus. Zweitens wurden die meisten Menschen im globalen Süden ohne eigenes Verschulden in nationale Grenzen gesteckt, die sie sich nicht ausgesucht haben und stehen unter Führern, die sie zumeist nie gewählt haben. Darüber hinaus produzieren sie Waren, deren Wertschöpfungsketten von Kolonisatoren entwickelt wurden. Mit anderen Worten, Sie existieren vorrangig, um Waren zu produzieren, die sie in ihrem lokalen Umfeld nicht brauchen. In einigen Fällen, Kenia, Südafrika, Namibia, befindet sich das beste Land immer noch im Besitz der Siedlerkolonialisten. Der Verkauf gefährlicher Pestizide durch europäische Unternehmen, die in Europa bereits verboten sind, ist eine weitere Ungerechtigkeit, die sich in Afrika und ähnlichen Plantagenwirtschaften, die von kommerziellen Großbetrieben dominiert werden, weiterhin abspielt. Eine gerechte Umstellung auf Landwirtschaft ist nicht möglich, wenn solche eklatanten Doppelstandards weiterhin zugelassen werden. Drittens muss das beispiellose Konsumverhalten in der heutigen Zeit ein Ende haben. Die größten CO2-Verursacher hängen direkt damit zusammen, wie wir essen, leben und reisen. Unsere Sucht nach billigem Fleisch, billigen Lebensmitteln, billiger Elektronik, billiger Wegwerfmode und so weiter hat reale und gefährliche Folgen. Online-Geschäfte haben sowohl die Abfallmenge, die wir produzieren, als auch den Energieverbrauch, den wir benötigen, um viele Stunden am Tag online zu sein, exponentiell erhöht. Wir müssen die globale politische Wirtschaft auf eine neue Art zu leben und zu konsumieren umstellen. In diesem Zusammenhang sind kurze Lieferketten für Just Transition wichtig. Dafür muss sich die Globalisierung mit ihrer massiven Ausweitung des Güterverkehrs ändern. Afrika zum Beispiel kann nicht weiterhin riesige Mengen an billigen Waren und Elektronik aus China importieren, die es in der Nähe seiner Heimat produzieren kann. Das Gleiche gilt für andere Kontinente. Derzeit können die Schleusen aufgrund ungeeigneter internationaler Steuerungsmechanismen nicht geschlossen werden. Es besteht die dringende Notwendigkeit, die derzeitigen Handlungsregelungen neu zu verhandeln. Aktive afrikanische Stimmen. Obwohl dem Thema in den Jahren nach 2000 mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist der Kampf für eine saubere Umwelt eine existenzielle Herausforderung, mit der sich viele afrikanische Gruppen seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Manchmal unter erheblicher Gefahr für das Leben ihrer Mitglieder. Die Durchsetzung des Rechts auf eine saubere Umwelt ist oft ein einsamer Kampf. Und die lokale Regierung entscheidet sich in Zusammenarbeit mit dem ausländischen Investor unweigerlich dafür, die lokalen Gemeinschaften zu überrollen. Aus historischer Sicht ist der ehemalige Präsident Thomas Sankara wohl die größte Stimme für Klimagerechtigkeit in der modernen Geschichte Afrikas. Als gebürtiger Burkina Fasoer erlebte Sankara eine Reihe existenzieller Herausforderungen aus erster Hand. Steigende Temperaturen und Dürren, austrocknende Böden durch jahrzehntelangen Baumwollanbau für den globalen Norden, das Vordringen der Sahara, unverantwortliches Abholzen von Bäumen durch Burkina Bay und Sparmaßnahmen der Bretton Woods-Institution. Angesichts der Schwierigkeit, faire Kredite von internationalen Finanzinstitutionen zu erhalten, ermutigte er sein Volk erfolgreich dazu, sich in der Nahrungsmittelproduktion selbst zu versorgen und führte gleichzeitig Kampagnen zur Anpflanzung von Millionen von Bäumen an. Auch das Niger-Delta ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Beispiel. In dem ölreichen Gebiet sind viele Ölunternehmen wie BP und Shell ansässig. Während diese Industriegiganten und ihre Aktionäre in erheblichem Maß vom Öl des Deltas profitiert haben, hat die Bevölkerung eine sehr bittere Ernte eingefahren. Verseuchtes Ackerland, verschmutztes Meer, Tausende von Ölunfällen, der brutale Umgang mit der lokalen Bevölkerung, die sich gegen die Enteignung wehren, und sogar Ausschluss von politischer Mitbestimmung. Als Ken Saro Wiwa die gewaltfreie Bewegung für das Überleben des Ogoni-Volks MOSOP gründete, um gegen Umweltzerstörung und Missstände im Zusammenhang mit der Ölförderung durch Royal Dutch Shell zu protestieren, reagierte das Abacha-Regime mit harter Hand. Ken Saro Wiwa und die übrigen Ogoni Nine wurden am 10. November 1995 gehängt. Der Kampf war damit aber nicht beendet. Aktivisten wie Nimmo Bassey, der die Health of Mother Earth Foundation, HOMEF, gegründet hat, machen weiterhin auf die Umweltzerstörung im Niger-Delta aufmerksam. Sie haben einige bedeutende Siege errungen, insbesondere einen Vergleich in Höhe von 10 Millionen US-Dollar in den Niederlanden im Jahre 2010 und einen weiteren in London im Jahr 2021. Die Summen, die in diesen Fällen zugesprochen wurden, verblassten jedoch im Vergleich zu dem Verlust der Lebensgrundlage, den die Menschen erlitten haben. Shell ist derzeit dabei, sich von seinen Beteiligungen in Ländern wie Nigeria und Südafrika zu trennen. Das Unternehmen darf sich nicht aus diesen Ländern zurückziehen, ohne für die jahrzehntelange Zerstörung, die es verursacht hat, angemessen zu entschädigen. Eine internationale Gruppe von Nichtregierungsorganisationen und AktivistInnen mit dem Namen Oil Watch kämpfen dafür, dies zu verhindern. In Kenia gründete Wangari Maathai 1977 das Green Belt Movement, GBM, um Frauen zu stärken, deren Lebensgrundlage durch den Klimawandel bedroht war. Sie rief Initiativen ins Leben, die ihnen mehr Mitspracherecht in politischen Angelegenheiten einräumten, wie zum Beispiel eine sicherere und bessere Kontrolle über das Wasser, ein sichererer Weg zu einem komfortablen Leben. Die Panafrikanische Allianz für Klimagerechtigkeit, ebenfalls mit Sitz in Kenia, ist eine Dachorganisation, die über 1000 Organisationen aus 51 Ländern vereint. Obwohl sie von sich sagt, die Stimme der Basisorganisation vor Ort zu sein, ist sie vor allem sichtbar bei Versammlungen der UN und der Afrikanischen Union. Viele afrikanische Länder erleben bereits jetzt einen Temperaturanstieg von bis zu 2 Grad. Außerdem werden sie von einer raschen Abfolge extremer Wetterereignisse hart getroffen. Zwischen 2023 und 2025 wurden durch Sturzfluten über 500.000 Menschen im Tschad, in Kamerun, Nigeria und Niger vertrieben. Weiter südlich sind die Küsten Senegals stark von Küstenerosionen und Versalzung betroffen. In Barni, einer Gemeinde bei Dakar, sind die Menschen in den letzten 15 Jahren 2-mal umgezogen. Ndeye Yassine, ein Umweltaktivist aus dieser Gegend, hat den Senegal und andere Länder bereist, um auf die Not der lokalen Bevölkerung aufmerksam zu machen, die ihr Zuhause und Ruhestätten ihrer Vorfahren an das Meer verloren haben. Ein anderer Aktivist, Fadel Wade, der 2020 die Organisation Solidarité Sisutura gründete, war seit 2021 auf jeder COP-Konferenz, um Entschädigungen für die großflächige Zerstörung zu fordern, die die Küstenerosion in seiner Gemeinde angerichtet hat. Für Fadel besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Zahl junger Menschen, die in Kanus springen, um nach Europa zu segeln, und dem Verlust der Lebensgrundlagen in unseren Regionen. Er fügt hinzu, dass der sicherste Weg, diese gefährliche Migration zu beenden, darin besteht, dass die Länder, die für dieses Chaos verantwortlich sind, Entschädigungen für Verluste und Schäden zahlen, damit wir unsere Gemeinschaften wieder aufbauen können. Was Verbündete in Deutschland und dem Rest des globalen Nordens jetzt tun können. Folgend einige Gruppen und AktivistInnen aus dem globalen Süden, die die Ausbeutung durch Unternehmen aus dem globalen Norden ans Licht gebracht haben. Zum Beispiel die südafrikanischen NGOs Cooperative and Policy Alternative Center. Women. Das Alternative Information and Development Center. Earth Life. Fossil Free South Africa. Forschungs- und Unterstützungszentrum für Entwicklungsalternativen Indischer Ozean. Die nigerianische Stiftung Health of Mother Earth Foundation. Namibias Zentrum für Frauenführerinnenschaft. Die senegalische nationale Plattform für Klimagerechtigkeit. Justicia Ambiental, J4Change in Mosambik. Wenn AktivistInnen ihre Beschwerden nach Europa und in andere Länder tragen, geschieht dies in der Regel auf Nebenveranstaltungen von Foren wie der COP oder auf Sitzungen, die von Nichtregierungsorganisationen, Universitätsaustauschprogrammen und anderen Zusammenkünften dieser Art organisiert werden. Die Organisationen des globalen Nordens müssen das giftige Erbe der weit verbreiteten und anhaltenden Umweltverschmutzung im globalen Süden durch Unternehmen des globalen Nordens ins Rampenlicht rücken. Außerdem werden die Unternehmen nur dann aufmerksam, wenn ihre Gewinne bedroht werden. Genau darauf müssen sich die Partnerschaften also konzentrieren. Verbündete aus dem globalen Norden sollten die wachsende Liste von Sammelklagen unterstützen, die eine Reihe von Organisationen aus dem globalen Süden gegen skrupellose Konzerne wie Shell, BP, AGIP und andere einreichen, die weiterhin große Mengen an CO2 und giftigen Chemikalien in Land, Wasser und Luft freisetzen. Menschen wie die im Niger-Delta haben traditionell erschreckend wenig Unterstützung von UmweltschützerInnen aus dem globalen Norden erhalten. Es ist wichtig, AktivistInnen zu Veranstaltungen einzuladen und an Sitzungen teilzunehmen. Aber die Unterstützung muss sich auch in aktiver finanzieller und materieller Unterstützung niederschlagen, um AnwältInnen und andere InteressensvertreterInnen zu engagieren, die die umweltzerstörenden Unternehmen zur Verantwortung ziehen können. Und schließlich ist Just Transition in Afrika nur möglich, wenn eine hochwertige, universelle Basisinfrastruktur vorhanden ist. Afrika ist ein Kontinent junger Menschen und diese Menschen brauchen Strom, Straßen, Breitband, Krankenhäuser, Schulen und umweltfreundliche Nahverkehrssysteme. Die Länder und Unternehmen, die koloniale Systeme eingeführt haben, die den westlichen Interessen auf Kosten der lokalen Bevölkerung dienten, sollten Reparationen in Form von Basisinfrastruktur zahlen. In diesem Sinne angemessene Reparationen werden nur durch Projekte geleistet werden können, die zwischen einem europäischen Staat und der betroffenen Bevölkerung oder zwischen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren stattfinden. Sie sollten allerdings nicht an dieselben korrupten Eliten in Afrika gerichtet sein, die sich im vergangenen Jahrhundert mit den kolonialen Systemen in so verheerender Weise verbündet haben.
Du hörtest Just Transition jetzt aus der Reihe Bausteine für Klimareparation, veröffentlicht vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Für mehr Informationen zum Thema Klimareparation und unserer anderen Arbeit www.knoe.org.